On Air, zwischen Himmel und Alltag, der Predigt-Podcast der Kreuzkirche Remels.
Was für ein wunderbarer Einstieg oder eine wunderbare Vorbereitung auf eine Predigt. Die heutige Predigt steht unter dem Thema von Jesus Christus Christ sein lernen. Und als Einstieg zur Predigt möchte ich euch eine persönliche Erfahrung weitergeben. Er hieß Wilhelm, war mein Onkel und leidenschaftlicher Imker. Ich war ein Teenager und durfte dabei sein, wenn er seine Imkerpfeife angezündet hat, wenn er die Waben mit bloßen Händen gehalten hat, voller Bienen. Liebevoll hat er mir den Unterschied erklärt zwischen einer Arbeiterbiene, den Drohnen und der Königin. Warum Pollen so wichtig ist und was man sonst so alles wissen muss als Imker. Ich war fasziniert. Die Leidenschaft und Liebe meines Onkels für die Imkerei, die waren ansteckend. So wollte ich auch werden. Das wollte ich auch können. Und so wurde ich auch ein Imker mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Der Bienenstich schmeckt in diesem Fall nicht süß, sondern der sticht wirklich. Und als Beweis, wie gesagt, das ist meine Imkerpfeife. Die stelle ich jetzt mal zur Deko, dass ihr das noch mal ein bisschen betrachten könnt. Funktioniert auch mit trockenen Fichtennadeln. Und ich habe manchmal den Kindern so ein bisschen Spaß gemacht, einfach reingefüllt und ein Zimmer voller Rauch gemacht. Das ist schon ganz toll. Onkel Willi war also einer meiner Vorbilder. Welche Vorbilder hattet ihr? Geh davon aus, dass die meisten von euch irgendwelche Vorbilder hatten, wo sie gesagt haben, das ist nochmal eine Persönlichkeit, die spricht mich an. So möchte ich eigentlich gerne auch mal werden. Das, was der kann, möchte ich auch können. Wäre ein interessantes Thema für das Teetrinken nachher. Tatsache ist, jeder von uns hat unterschiedliche Vorbilder. Tatsache ist aber auch, wenn wir uns Christen nennen, dann haben wir alle ein gemeinsames Vorbild. Und das ist Jesus Christus. Was bedeutet eigentlich Christ? In einem Buch las ich, der Begriff Christ geht auf das griechische Wort Christianos zurück und bedeutet nichts anderes als kleiner Christus. Ich war nie ein so großer und erfolgreicher Imker wie mein Onkel, sondern ein kleiner. Aber um ein kleiner zu werden, musste ich zunächst einmal meinem Onkel über die Schulter schauen, musste zuschauen, wie er das macht, durfte Fragen stellen. Und darum geht es auch zunächst einmal in der heutigen Predigt. Wenn Jesus Christus unser Vorbild ist, dann wollen wir zunächst einmal ihn anschauen, was er gelebt hat, wie er gelebt hat, was er gesagt hat. Und dabei im Hinterkopf haben, was ist das Besondere, das Außergewöhnliche, das Faszinierende an Jesus. Und in einem nächsten Schritt geht es dann darum, um die Frage, können wir das auch? Wie muss ich das machen? Was muss ich dabei beachten? Aber zunächst einmal einige ganz außergewöhnliche Ereignisse im Leben von Jesus. Drei Stichworte. Das erste Stichwort, Wunderkind. Das Passafest in Jerusalem ist vorbei und der 12-jährige Jesus geht zum ersten Mal eigene Wege. Seine Eltern sind auf dem Heimweg, der dauert ein paar Tage. Nach dem ersten Tag, wo ist denn unser Junge? Ach, der wird schon bei den Verwandten sein. Hallo, ist bei euch vielleicht unser Jesus? Nein. Und dann beginnt eine aufregende Suche. Nach 3 Tagen finden sie endlich ihren Jungen wieder, und zwar im Tempel bei ganz hochgelehrten Leuten. Und er sitzt dort und diskutiert mit ihnen und spricht mit ihnen über alttestamentliche Texte. Diese Leute wundern sich, dass der Teenager so viel Fragen stellt und dass er so interessiert ist und dass er auch so weise ist schon in seinem Alter. Mutter Maria und Pflegevater Josef, die platzen in diese Szene hinein, wie Mütter so sind. Ein bisschen erwachsen sind Zwölfjährige ja auch schon, aber wie Mütter so sind. Kind, wie konntest du uns das nur antun? Dein Vater und ich, wir haben dich voller Angst gesucht. Der Jesus bleibt ganz ruhig. Warum habt ihr mich gesucht? Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich da sein muss, wo es um Gottes Sache geht. Ein bisschen genauer übertragen, übersetzt, wusstet ihr nicht, dass ich in dem, was zu meinem Vater gehört, sein muss? Wie? Was? Welchen Vater meint Jesus denn da? Er meint Gott, den Schöpfer dieser Welt, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ihn nennt er seinen Vater. Das hat vor ihm noch nie jemand gewagt. Das ist aufsehenerregend und neu. Mutter Maria versteht nicht, was ihr Sohn sagt, aber vergessen kann sie es auch nicht. Nachzulesen ist das Ganze im Lukas-Evangelium Kapitel 2, die Verse 41 bis 52. Das zweite Stichwort, Wunderteich. Da ist ein Teich in Jerusalem von Säulenhallen umgeben. In diesen Säulenhallen liegen lauter Kranke, Blinde, Gelähmte, Gebrechliche. Und alle warten auf den Moment, wo sich das Wasser bewegt. Wer dann als Erster im Wasser ist, wird gesund. Jesus ist in der Stadt, besucht die Menschen am Teich und sieht einen Mann, der liegt immerhin schon 38 Jahre dort und wartet auf den Moment. Aber er kommt immer zu spät. Gerade diesen Mann spricht Jesus an und fragt ihn, willst du gesund werden? Der Kranke beschreibt seine hoffnungslose Lage. Doch dann fordert Jesus ihn auf, steh auf, rolle deine Matte zusammen und geh. Im selben Augenblick ist der Kranke geheilt. Rollt seine Matte zusammen, nimmt die Matte auf die Schulter oder unter den Arm und geht glücklich seines Weges. Dummerweise ist Schabbat in Israel. Das fällt auf, dass er eine Matte trägt. Hey, du trägst eine Matte, ist doch Schabbat heute. Wir dürfen nicht arbeiten. Das Wunder wird zum Streitfall. Die frommen Juden beginnen, Jesus zu verfolgen. Es kommt zu einem Wortwechsel. Jesus sagt zu ihnen immer, an jedem Tag tut mein Vater Gutes und ich folge nur seinem Beispiel. Nach diesen Worten wollen die frommen Juden Jesus erst recht umbringen. Denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschriften missachtet, sondern er hatte auch Gott seinen Vater genannt und sich dadurch mit Gott auf eine Ebene gestellt. Nachzulesen im Johannesevangelium Kapitel 5, die Verse 1 bis 18. Das ist Stichwort Schlussstrich. Es ist Freitag, früher Morgen. Sie haben Jesus festgenommen und abgeführt. Jetzt steht er vor dem obersten Gericht Israels. Der Hohepriester sagt zu Jesus, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid. Sage uns, bist du Christus, der Sohn Gottes? Jesus antwortet, ja. Und von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite Gottes und dann auf den Wolken des Himmels wiederkommen sehen. Das ist Gotteslästerung, ruft der Hohepriester. Wie lautet euer Urteil? Fragt er das anwesende Gericht. Er muss zum Tode verurteilt werden. Dann, eine kurze Zeit später, wird das Urteil vollstreckt. Unter brutalen Schmerzen ruft und betet Jesus, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Am Mittag wird es auch einmal dunkel im ganzen Land, 3 Stunden lang. Am Ende dieser 3 Stunden ruft Jesus noch einmal ganz laut: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann stirbt er. Die Erde bebt, Felsen zerbrechen. Die Soldaten vom Hinrichtungskommando schrecken zusammen und sagen: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Diese Worte sind wie ein Schlussstrich unter dem Leben von Jesus Christus. Ja, er war der Sohn Gottes bereits im Mutterleib. Als Baby, als Teenager, als Zimmermann, als Nachbar, als Wanderprediger. Und genau das ist das Außergewöhnliche an ihm, das ganz Besondere. Nachzulesen ist das, was ich eben geschildert habe, in Matthäus 26, Vers 59 bis 66, Lukas 23, Vers 34, 44 bis 46 und Matthäus 27, Vers 54. Jesus hat nicht nur gesagt, ich bin der Sohn Gottes, sondern er war es auch tatsächlich als Mensch. Er hat beziehungsorientiert gelebt. Sein Vater war für ihn alles. Er war Kraftquelle, Inspirationsquelle, Ruhepol, Anfang und Ziel. Ohne seinen Vater konnte Jesus überhaupt nichts und mit ihm konnte er alles. Von Jesus Christus Christsein lernen ist unser Thema. Und die Frage ist, können wir als Christen auch so leben, wie Jesus Christus gelebt hat, als Mensch? Dürfen wir auch zu dem großen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, Vater sagen, einfach so? Nein. Und? Ja. Nein. Warum denn nicht? Nur mal angenommen, das, was jetzt kommt, ist Gedankenspielerei. Nur mal angenommen, ich sage, ab heute ist Ludwig van Beethoven mein Vater. Ich wäre gerne musikalischer. Geht das? Lachen ist erlaubt. Okay, geht nicht. Darf ich denn sagen, Albert Einstein ist ab heute mein Vater. Ich wäre so gerne klüger. Geht das? Kopfschüttelt. Auch nicht. Noch eine Idee, drittes. Ein guter Vater wäre ganz bestimmt Heinz Erhardt. Ich wünsche mir diesen als Vater. Ich hätte dann viel mehr Humor. Aber geht nicht. Sagen kann ich viel, wenn der Tag lang ist, aber die Realität ist eine andere. Darauf hatte und habe ich keinen Einfluss. Mein Vater war ein ganz einfacher Nachkriegsvater aus NRW, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Aber nochmal nachgefragt, im Ernst, warum durfte denn unser Herr Jesus Christus zu Gott Vater sagen? Einfach so? Aus dem ganz einfachen Grund, weil er sein Sohn war. Und daran haben auch die 33 Jahre als Mensch auf dieser Welt nichts geändert. Gibt aber noch einen ganz anderen wichtigen Grund, warum Jesus so eng und so vertraut sein konnte mit seinem Vater. Jesus war der einzige Mensch, der jemals auf dieser Welt gelebt hat und nie gesündigt hat. Er war von Natur aus rein. Und deshalb konnte er so eng sein mit seinem Vater. Seht, und genau das unterscheidet ihn von uns. Da war ein junger Mann, er sollte eine große Aufgabe übernehmen. Gott wollte das so, doch dann begegnet er Gott. Er sieht ihn, wie er auf dem Thron sitzt, von mächtigen Engeln umgeben. Sie rufen, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Ihre Stimme lässt die Fundamente des Tempels beben. Entsetzt ruft der junge Mann, ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Mit jedem Wort machen wir uns schuldig. Und dann fliegt einer der mächtigen Engel zu ihm mit einer glühenden Kohle in der Hand, berührt seinen Mund und sagt, die glühende Kohle hat seine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt weggenommen. Dir sind deine Sünden vergeben. Nachzulesen im Alten Testament beim Propheten Jesaja, Kapitel 6, Vers 1, Vers 7. Enge, vertrauensvolle Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, so wie Jesus sie hatte als Mensch, ist für uns zunächst einmal nicht möglich. Wir würden verdampfen wie ein heißer, wie ein Wassertropfen auf einer heißen Herdplatte. Und jetzt kommt das Erstaunliche und Faszinierende. Es ist doch möglich. Im Neuen Testament, im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 11 bis 12, da steht, er, gemeint ist Jesus Christus, kam in die Welt, aber die Menschen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ich fand in einer Auslegung, ihnen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Jesus aufnehmen, wie geht das? Nur mal angenommen, da klingelt es an unserer Haustür. Was machen wir? Wir schauen zunächst mal nach, wer da steht. Man muss ja auf keinen Fall jeden einlassen heutzutage. War früher auch schon nicht. Schwiegermutter, die hatte so eine alte Tür aus Brasilkäfer, die haben wir immer noch. Da war so ein Vorhängeschloss von innen. Und dann kann man das Vorhängeschloss schön davor hängen und dann kann man die Tür einen Spalt weit öffnen. Und dann kann man erstmal nachschauen, wer steht da überhaupt. Ja? Woran merkt man denn, dass der Herr Jesus vor der Tür steht? Er beschreibt sich selbst im Brief an eine Gemeinde in der sogenannten Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, als jemand, der vor der Tür steht und anklopft. Wer seine Stimme hört und ihm die Tür öffnet, zu dem kommt er, um mit ihm zu feiern. Also, Jesus ist kein Einbrecher. Komm nicht mit der Brechstange. Jesus nimmt die Entscheidungsfreiheit, unsere Entscheidungsfreiheit sehr, sehr ernst. Er klopft nur. Bei manchen Menschen ist es so, wenn Jesus bei ihnen an die Tür klopft, dann klopft ihr Herz. Aber was muss ich sagen, wenn ich Jesus in mein Lebenshaus einladen will? Ich habe immer wieder die Medien von Neues Leben, alten Kirchen, und aus einer dieser Zeitschriften habe ich ein Gebet abgeschrieben. Das zeigt uns jetzt mal eben die Technik. Ja, seht ihr. Ich mache mal so die Einleitung. Da geht es darum, Jesus finden, ein schlichtes Gebet, das Sie nachsprechen können, markiert den Beginn von etwas ganz Großem. Und jetzt das Gebet. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Bitte vergib mir, dass ich bisher nicht nach dir gefragt habe. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und ich dadurch mit Gott in Beziehung treten kann. Ich erkenne dich als Schöpfer und Herrn in meinem Leben an. Amen. Das ist ein Grundmuster. So kann man beten. Aber was ist denn gemeint? Ein schlichtes Gebet markiert den Beginn von etwas ganz Großem. Was ist das ganz Große? Wir können es wieder wegklicken. Schauen wir noch einmal auf unser großes Vorbild, Jesus Christus. Der steht mit den Worten, Vater, in deinen Händen befehle ich meinen Geist. Kommen zwei Freunde und nehmen seinen toten Körper vom Kreuz, beerdigen ihn in einem Felsengrab, verschließen das Grab mit einem Stein und dann ist erstmal Stille. Wir erinnern uns an die Passionszeit, die wir gefeiert haben, und da war das auch ein Thema. In der Bibel steht, dass alle die, die die Kreuzigung erlebt haben, den Sabbat gefeiert haben, in aller Stille. Lukas 24, 56. Aber dann, der dritte Tag. Auf einmal ist der Herr Jesus wieder da. Unglaubliches ist geschehen. Gott, der Vater, hat seinen Sohn Jesus auferweckt, ins Leben zurückgeholt. 40 Tage ist er unterwegs, besucht seine Freunde, er hat eine Menge Arbeit damit, sie davon zu überzeugen, dass also die Auferstehung kein Märchen ist. Und zu einer seiner besten Freundinnen, Maria Magdalena, sagt er: Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Vater und eurem Gott. Dann kehrt der Herr Jesus nach Hause zurück. Wolken nehmen ihn weg. Und ich sage mal, ja, habt ja Humor. Für Jesus ist Himmelfahrt wirklich Vatertag. Er kommt nach Hause. Ich habe meinen Job gemacht. Der Himmel applaudiert. Endlich wieder zu Hause. Aber seine Worte, die bleiben hier. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe zurück zu meinem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Vater und zu eurem Gott. Wann sagt Jesus das? Unmittelbar nach der Auferstehung. Er ist gerade mal wieder da vom Schlaf, vom Todesschlaf. Und das sind die ersten Worte. Das müssen seine Leute wissen. Die sitzen da hinter verschlossenen Türen, voller Angst und mit schlechtem Gewissen, kaum zu glauben, was Maria Magdalena da sagt. Kaum zu glauben, aber wirklich wahr. Seht, genau diese Worte des gerade auferstandenen Jesus Christus beschreiben das ganz Große, was passiert, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir in Beziehung treten zu dieser liebevollen, starken, unglaublich faszinierenden Persönlichkeit. Wenn wir mit Jesus zusammen sind, dann dürfen wir wie er zu dem großen Gott und Vater Vater sagen, sogar Papa. Dann sind wir Gottes Kinder tatsächlich und dann dürfen und können wir auch ein Stück weit wie Jesus leben. Jesus ist der große Bruder, wir sind die kleinen Schwestern und Brüder. Ja, und die Kleinen müssen nie so vollkommen sein wie der Große, aber immerhin. Kurzform, mit Jesus wie Jesus. Und wir sagten es schon, wie hat Jesus gelebt? Beziehungsorientiert. Was bedeutet beziehungsorientiertes Leben als Christ im Alltag? Frage, was erwartet dich und mich morgen oder vielleicht heute schon? Ein Aktenstapel, der bearbeitet werden will, ein Wäschestapel, das tägliche Gerangel in einer Schulklasse, eine Baustelle, die unbedingt fertig werden will. Wie gehen wir daran? Wie soll ich das bloß schaffen? Mir wird schon schlecht, wenn ich daran denke. Und wo bleibt der Herr Jesus die ganze Zeit, während wir unsere Arbeit machen? Bleibt er hier in der Kirche, vorne beim Taufbecken, unterm Kreuz oder so? Bleibt er zwischen den Buchdeckeln unserer Bibel eingebunden? Nein, Jesus will mit in den Alltag. Einige von uns lesen vom Bibellesebund die Orientierung, das ist so eine Bibelerklärung für den aktuellen Bibeltext. Und in der Bibellese am letzten Donnerstag, Hebräer 2, 11 bis 18, wird uns Jesus als einer vorgestellt, der sich konsequent auf unsere Seite stellt. Nicht von oben herab, sondern mitten unter uns. Wir sind ihm nicht fremd, sondern gehören zu ihm wie Geschwister. Jesus kennt das Menschsein mit all seinen Schwächen und Verletzlichkeiten. Gerade dort, wo vieles zerbrechlich ist, kommt er uns besonders nahe und trägt mit, was uns bedrückt. So beschreibt ein Ausleger Jesus. Und weil es so ist, dürfen wir uns an ein ganz neues Wir-Gefühl gewöhnen. Das will ich mir sagen, wie mache ich das denn jetzt? Wie werde ich denn damit fertig? Sondern, wie machen wir das denn? Ich habe mir das ein bisschen angewöhnt. Da kann man sich gut dran gewöhnen. Hast eine Schraube verloren? Herr, wo ist die denn jetzt? Oder irgendein technisches Problem. Das muss nicht immer was super Heiliges sein. Ich sag mal so ein bisschen in Anführungsstrichen. Nur Sonntagsthemen oder Bibelthemen, das kann ganz, ganz praktisch sein. Du stehst, wo ist der Senioren? Vergesslichkeit, verlorene Schlüssel. Herr, wo finden wir? Du weißt, wo der ist. Kann ganz relaxed bleiben. Also zeig ihn mir doch. Oder so. Ja? Also ein Wir-Gefühl. Und das wünsche ich uns zunächst einmal auch für die kommende Woche, dass wir das vielleicht mal einüben und sagen, Herr Jesus, wie schaffen wir das denn? Wie gehen wir denn mit diesen Situationen um? Manchmal sind wir innerlich angespannt. Und das erleben wir ja auch aus unseren ganz persönlichen Beziehungen in Familien. Wenn wir angespannt sind und mit einem Menschen darüber sprechen, was uns bedrückt, löst sich schon ein Stück von der Spannung. Aber wenn niemand anders da ist, dürfen wir immer sofort 24/7 rund um die Uhr Jesus und Gott, den Vater, ansprechen und dürfen ihn teilhaben lassen an dem, was uns Not und Angst macht. Und dann wird es immer gleich ein bisschen leichter, obwohl die Not und die Angst manchmal gar nicht so schnell weggehen. Mit Jesus kann man das besser tragen. Fast zum Schluss. Muttertag. Mütter sind ja Menschen, die in der Regel versuchen immer, allen Leuten ganz viel Freude zu machen mit Kuchenbacken. Meine Mutter war auch so eine. Da gab es manchmal zwei Kuchen oder was weiß ich was. Die hat mich dazu erzogen. Ich kann gar nicht anders als Kuchen zu essen. Meine Mutter ist schuld. Naja, aber jedenfalls, alle Mütter sind auch irgendwie, die sind immer darauf aus, anderen Gutes zu tun. Wäsche zu waschen, Wohnung zu putzen und so weiter. Und es sind nicht nur Mütter, auch Väter. Hausväter. Ja, und da kann schon mal das mitleidige Gefühl aufkommen, der Gedanke, wer bin ich eigentlich? Ja, wer bist du denn eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Erinnern wir uns an das, was der auferstandene Jesus Christus der Maria Magdalena sagt. Sag meinen Brüdern, sag meinen Schwestern, diese Aussage ist mehr als ein Ritterschlag. Sie hebt uns auf, sie befördert uns auf die Ebene Gottes. Was haben wir am Anfang gesungen, hier als Chor? Herr, in Englisch, das wiederhole ich jetzt nicht, aber Herr aller Herren, König aller Könige. Und wir werden durch die Worte von Jesus auf die Ebene dieses Königs und dieses ewigen Vaters gehoben. Der Vater und der Sohn, die waren schon da, bevor die Erde gemacht wurde. Also wir werden praktisch durch die Worte von Jesus aufgehoben. Das hat was mit Stand zu tun, Familienstand. Familienstand. Da kann man nachlesen im Familienstammbuch, wer man so ist. Aber durch die Worte von Jesus Christus werden wir in die riesengroße Familie Gottes aufgehoben. Unsere Zugehörigkeit wird festgeschrieben. Ist das was? Ich bin Kind Gottes. Jesus ist mein großer Bruder. Erstaunlich und faszinierend. Damit wir jetzt nicht abheben, ein Wort von, wie heißt er noch? Adolf Schlatter. Ein Wort von Adolf Schlatter, einem Bibellehrer. Er hat gesagt, habe ich mir als Kärtchen auf den Schreibtisch gestellt, der Heilige Geist schafft Glauben. Er füllt dich nicht mit Licht, das alle Dunkelheit vertreibt und legt nicht eine Kraft in dich hinein, die dich zum Helden macht, sondern sie lehrt dich, die Hand Jesu fassen, in der festen Zuversicht, du bist mein Hirte. Und er lehrt sich den Weg Jesu gehen in der Gewissheit, das ist Gottes Weg. Amen.
Das war On Air zwischen Himmel und Alltag. Du möchtest Kirche live erleben? Dann komm gern vorbei sonntags in der Kreuzkirche Remels. Mehr Infos findest du unter www.kreuzkirche-remels.de. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.